Aline Zeit, Ihr Buch »Der Familie entkommst du nicht, mein verzweifelter Kampf gegen die Zwangsehe« beginnt mit einer unglaublich dramatischen Situation. Also Sie müssen so 18, 19 gewesen sein. Es gibt eine heftige Gewaltattacke gegen Sie in der elterlichen Wohnung. Sie fliehen aus der Wohnung, rennen mehr oder weniger kopflos durch Berlin, rufen die Polizei. Die Polizei kommt und sagt, ja, wir helfen Ihnen und Sie können in Frauenhaus, und will dann aber mit Ihnen zurück nochmal in die Wohnung unbedingt, um Anziehsachen und Schuhe zu holen. Sie waren ohne Schuhe, und das war dann eine sehr verhängnisvolle Entscheidung, da nochmal hinzugehen. Vielleicht erzählen Sie, was war das für eine Situation? Worum ging es? Was passierte da?
Also, wie Sie ja gesagt haben, es war keine einfache Situation, und die Entscheidung, dass wir halt wieder zurückgehen wegen meiner Schuhe. Ich hatte es schon im Voraus geahnt, dass es die falsche Entscheidung war, und wollte ja eigentlich nicht wieder zurück, weil das halt ein Punkt in meinem Leben war, wo ich gesagt habe, es ist Schluss, ich kann nicht mehr weiter, ich möchte auch nicht mehr weiter, und wollte eigentlich nur noch raus, weil die Situation für mich halt so schlimm gewesen ist, dass ich einfach nicht mehr konnte. Ich hatte einfach die Kraft, nicht mehr weiterzumachen. Und es war halt ein großer Streit zwischen mir und meinem Papa. Friede sei mit ihm, der jetzt verstorben ist mittlerweile. Ich war halt zu dem Zeitpunkt verlobt, islamisch verlobt, mit einem Cousin meiner Mama.
Den Sie nicht wollten?
Mit dem ich nicht einverstanden war, wo ich mir halt nicht vorstellen konnte, mit diesem Menschen eine Beziehung zu führen oder überhaupt generell mit ihm zusammenzuleben. Und da kam es halt auch schon wieder zu Handgreiflichkeiten. Wie immer, ich war es halt mittlerweile gewohnt, dass es handgreiflich wurde.
Also sagen wir mal krasser, Sie waren gewohnt, sehr viel geschlagen, genau, und auch getreten und an den Haaren gezerrt zu werden. Also Sie waren schon ein ziemliches Ausmaß,
genau,
gewohnt.
Genau, aber das war nicht mehr dieser körperliche Schmerz, es war schon mittlerweile diese psychische, also psychisch ging es mir schon überhaupt gar nicht mehr gut. So sehr, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt bereit, alles zu riskieren, alles oder nichts.
Was passierte, als Sie da mit der Polizei wieder vorm Haus erschienen?
Es standen eine Menge Leute unter der Haustür meiner Eltern. Leute, die ich kannte und Leute, die ich nicht kannte. Meine Brüder kamen oder haben sich eher gesagt alle versammelt. Und ich wurde halt von meinem Bruder bedroht, dass er mich finden würde, wenn ich abhauen würde, und egal, wo ich hingehe, die würden mich halt finden und mich nicht in Ruhe lassen. Ja, ich habe schon geahnt, dass wenn wir zurückkommen, dass irgendetwas passieren wird und ich wieder dort bleiben muss.
Kann man sich das so vorstellen, dass da eine große Gruppe entschlossener Männer stand im Wesentlichen?
Ja.
Und das war quasi der ganze Clan, also
ja.
Vater, Brüder, Cousins, Onkel, Schwiegerväter, noch weitere Onkel. Also da stand sozusagen der männliche Teil der gesamten Sippe,
genau,
und war bereit, sich mit der Polizei anzulegen. Haben, genau, sie aber nicht getan?
Haben sie nicht getan, weil sie erstmal versucht haben, mit Worten mir einzureden, dass ich, also die haben mich sozusagen eingeschüchtert.
Aber etwas anderes hat viel mehr gewirkt, ne?
Genau.
Was ist passiert, dass Sie an dem Tag eingeknickt sind und gesagt haben, ich bleib doch hier?
Die ganze Zeit, während Sie mich versucht haben einzuschüchtern, bestand ich zu 100% darauf, jetzt erst recht. Die Polizei hat natürlich auch Verstärkung angefordert, weil sie halt gesehen haben, dass da so viele Menschen unter der Haustür stehen und wussten, dass die alle halt zu meiner Familie gehören. Und ja, nachdem wir hochgegangen sind und meine Sachen holen wollten, wieder runtergegangen sind, stand dann der Schwiegervater von meinem Bruder vor mir mit offenen Armen und hat dann halt gefragt, was ist denn los mit dir, meine Tochter, und was hast denn du? Und hat dann auf eine Art und Weise mit mir gesprochen, dass ich eigentlich in seinen Armen zusammengebrochen bin, und ja.
Und eigentlich, was Sie in dem Titel Ihres Buches ausdrücken, der Familie entkommst du nicht, diese ganze Ambivalenz, die Angst vor dem Druck und vor der Gewalt und gleichzeitig aber auch dieses emotional unglaublich eng eingebunden zu sein und auch nichts anderes zu wissen und zu haben.
Genau.
Das hat sich eigentlich in dieser Szene schon gezeigt. Als der sie in die Arme nahm, konnten sie nicht mehr widerstehen.
Genau. Also ich bin ein Mensch, ich bin von klein auf in einer Großfamilie groß geworden. Ich kenne es nicht anders. Ich hatte auch die ganze Zeit, dass ich dieses Ganze mitgemacht habe und ausgehalten habe, war auch nur vor der Angst, dass ich dann alleine dastehe. Wenn ich dann gehe, dass ich dann alleine bin, dass ich dann keine Familie mehr habe, mit der ich aufgewachsen bin.
Also wenn man das jetzt hört, diese Szene und wie dann die ganze Männerbande sich da zusammenschließt und die armen Polizisten dagegen angehen müssen, dann hat man sofort, denkt man, das ist eine Familie, die überhaupt nicht angekommen ist in Deutschland. Sie schildern das aber eigentlich ganz anders. Sie sind nach Deutschland gekommen als Baby 1991 mit
genau.
ihrer Familie, palästinensische Familie aus dem Libanon.
Mhm.
Ihr Vater hat sie quasi nachgeholt. Er ist geflohen vor dem Bürgerkrieg im Libanon damals.
Genau.
Er wollte dort nicht Wehrdienst machen und war im Gefängnis und war verzweifelt und ist dann da abgehauen. Und eigentlich, wie Sie schildern, die Zeit, auch die Jahre im Flüchtlingsheim, hat Ihre Familie unheimlich viel getan, um sich zu integrieren.
Oh ja.
Was denn?
Also meine Eltern haben wirklich versucht, alles Mögliche zu tun, dass sie vielleicht irgendwie in einen Deutschkurs kommen, dass sie vielleicht arbeiten dürfen, dass sie sich integrieren können. Aber wir hatten immer so das Gefühl, dass jede Tür, die man aufmacht, wieder in seinem Gesicht geschlossen wurde, weil sie weder einen Deutschkurs besuchen durften, weder arbeiten durften, noch, also wir wohnten jahrelang im Flüchtlingsheim. Und
sehr beengt wahrscheinlich, ne?
Ja, wo wir hierher gekommen sind, waren wir 4 Kinder und die 2 Jüngsten, die hier geboren sind, insgesamt waren wir 6.
Das heißt 8 Personen in
einem Zimmer.
Über wie viele Jahre?
2 Zimmer. Das ging schon über ein paar Jahre. Und die Situation, dass meine Eltern halt kein Deutsch verstehen, sich mit niemandem unterhalten können, vielleicht mal so gucken können, wie die Menschen, die hier leben, mal denken oder so. Das ist eine Sache, was sie dazu gebracht hat, denke ich mal, so ängstlich zu werden, dass sie immer mehr sich zurückgezogen haben. Also ich hatte eher das Gefühl, dass sie im Libanon etwas offener und freier gelebt haben, als sie es hier getan haben.
Und sie haben aber viel mit ihnen unternommen. Sie schreiben, dass das, obwohl das eine sehr unangenehme Situation im Flüchtlingsheim war, damals ihre Eltern mit ihnen viel Ausflüge in die Stadt unternommen haben, versucht haben, ihnen was zu zeigen und dass sie schon sehr gut Deutsch sprachen, als sie in die Schule kamen.
Genau. Ich hatte es einfacher, weil ich dann aufgewachsen bin, sozusagen mit 2 Sprachen, also direkt von klein auf. Meine Schwester war, glaube ich, schon 7 Jahre alt. Und das ist schon mit 7 Jahren, ist es ein bisschen, da muss sie erst anfangen zu lernen. Ich konnte es dann direkt, wo ich dann angefangen habe zu sprechen, habe ich dann quasi Arabisch und Deutsch gesprochen.
Sie erinnern Ihren Vater, so wie Sie ihn als Kind erlebt haben, als einen eigentlich sehr weichen, sehr liebevollen Vater, der war, das haben Sie recherchiert oder es wurde in der Familie erzählt, auch selber sehr unkonventionelle Wege gegangen, um Ihre Mutter, seine große Liebe, heiraten zu dürfen. Wo und wie setzte eigentlich diese Entwicklung ein, aus der heraus Ihr Vater und Ihr Bruder Sayed regelrecht terroristisch wurden Ihnen gegenüber? Also furchtbar eng, furchtbar gewalttätig. Wo war der Punkt, wo das einsetzte? Welche Einflüsse waren das? Was war da los?
Das war schon in der Zeit, wo wir geduldet waren, klar.
Sie waren 10 Jahre geduldet, also
genau.
Es musste jedes Jahr erneuert werden.
Genau, also mein Bruder war da in der Pubertät, natürlich will er sich beweisen, ich bin männlich. Und in der Zeit wurde auch viel mein Papa eingeredet, es wurde viel auf ihn eingeredet, vor allem von Leuten, die vor ihm hier gelebt haben und ihm klar gemacht haben, dass hier in Deutschland die Frauen das Recht haben und tun und lassen können, was sie möchten. Das Gesetz steht auf der Seite der Frau. Und das war ein Punkt für meinen Papa, wo er Angst bekam, weil er halt meine Mama so sehr geliebt hat und Angst hatte, sie zu verlieren, wurde er immer strenger. Und ja, dadurch hat er dann auch meine Brüder das grüne Licht gegeben, dass sie auch bei mir streng sein dürfen.
Dass sie sich so als Bewacher aufspielen dürfen.
Genau, dass ich ja nicht auf die Idee komme, irgendwas Falsches zu tun.
Mhm. Ja, ja, kann man sagen, das lief über die Moschee? Oder worüber lief das,
Nein.
dass Ihr Vater, er ist ja offenbar richtig unter den Einfluss von irgendwelchen radikalen Hetzern gekommen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es hatte eigentlich so gut wie gar nichts mit der Moschee zu tun, weil mein Papa und meine Brüder sind nicht wirklich in die Moschee gegangen. Gebetet haben die auch nicht in der Zeit. Also das hatte jetzt nicht wirklich was mit der Religion zu tun. Es hatte einfach nur was damit zu tun, dass er Angst hatte, meine Mama zu verlieren, dass sie ihn hier irgendwie rausschmeißen darf und ihn die Polizei holen tut. Und halt, es waren einfach diese durch bekannte Freunde, die hier gelebt haben, wurde er auf meine Mama gehetzt. Und er wurde auf meine Mama gehetzt und er hat dann halt meine Brüder auch auf uns gehetzt.
Also Sie haben dann schon auch erlebt, wie er Ihre Mutter schlug.
Ja.
Sie haben dann aber durchaus angefangen, darum zu kämpfen, dass Sie am Schwimmunterricht teilnehmen dürfen. Es ging um Klassenfahrten und so. Ihre Brüder durften das natürlich alles.
Genau.
Und da haben Sie schon eigentlich angefangen, irgendwie sich zu wehren.
Genau.
Hatten Sie Vorbilder oder wie kam das, dass Sie das nicht geschluckt haben, sondern dass Sie gesagt haben, nee, das sehe ich nicht ein?
Ich hatte jetzt nicht wirklich ein Vorbild, aber ich war schon von klein auf so, dass ich gerne das machen möchte, was ich gut finde für mich oder für meine Zukunft. Auch in einer arabischen Schule bin ich gegangen, weil ich mir gedacht habe, das könnte mir für meine Zukunft was bringen.
Also neben der Grundschule?
Genau.
Sind Sie als Kind aus eigenem Entschluss in eine arabische Schule gegangen?
Genau.
Was haben Sie da gemacht?
Arabisch lesen und schreiben gelernt und auch Religionsunterricht gehabt.
Also Koran?
Genau.
Und haben die nicht auch gesagt, du musst im Schwimmunterricht fernbleiben und du musst...
Nein.
Was haben die denn gesagt? Also wer hat sie denn bestärkt?
Eigentlich hat mich meine Lehrerin in der Koranschule bestärkt, dass ich selbstbewusst sein soll, dass ich das tun soll, was mir gut tut. Dass wenn ich nicht selbstbewusst bin und nicht das tue, was ich gerne möchte, dann...
Wird keiner es für sie tun.
Genau. Ja.
Und Sie haben sich dann quasi gegen den Druck auch Ihrer Brüder durchgesetzt. Das heißt,
ja.
Sie sind mitgefahren auf die Klassenfahrt.
Nee, also auf die Klassenfahrt durfte ich nicht, aber ich habe mich wenigstens beim Schwimmunterricht durchgesetzt.
Und Sie sitzen hier vor mir, eine sehr hübsche, gut geschminkte junge Frau von Mitte 20 und tragen das Kopftuch. Und zwar sehr vorschriftsmäßig, also es fällt vorne auf der Brust runter, es bedeckt die Schultern, man sieht keine einzige Strähne, es ist also nicht die saloppe Art, es zu tragen. Seit wann tragen Sie das Kopftuch?
Ich habe es mit 8 Jahren angefangen zu tragen.
Und war das eigener Beschluss?
Ja.
Und was wollten Sie damit ausdrücken?
Also, so wie meine Familie mit mir zu Hause umgegangen ist, hatte es ja nichts mit der Religion zu tun. Aber die haben mir ständig gesagt, dass es was mit der Religion zu tun hat. Und nachdem ich halt in die arabische Schule gegangen bin und wirklich Religionsunterricht hatte, habe ich dadurch eigentlich so viel Wissen gehabt, auf jeden Fall mehr als die, und konnte die sozusagen korrigieren. Und es hat mir eigentlich mehr geholfen, statt mir zu schaden. Ich habe die sozusagen mit deren eigenen Waffen geschlagen, sage ich mal.
Sie haben so eine gewisse Autorität daraus gezogen.
Genau.
Sie waren die, die jetzt wusste, was Islam bedeutet. Und
genau.
Für Sie war der Islam, verstehe ich jetzt so, durchaus was Frauenfreundliches. Und
genau.
Und das ist bis heute so geblieben.
Ja.
Und Sie hatten das große Glück, in eine gute Koranschule geraten zu sein. Wir wissen, es gibt auch viele andere.
Ja, ja. Nee, ich, Gott sei Dank, ich war wirklich in einer Koranschule, wo ich so viel gelernt habe und so viel Gutes mitnehmen konnte, dass mir das eigentlich in meinem Alltag eher geholfen hat.
Das war eigentlich der einzige Rückhalt, den Sie hatten, ne?
Genau.
Ihre Schwester genau. Hat noch ab und zu Ihnen gehalten, aber Ihre Schwester, habe ich Ihrem Buch entnommen, verhielt sich eher so taktisch. Die hat sich mit 16 verheiraten lassen, hat gesagt zu Ihnen, das ist für mich der praktischste Weg, der Mann ist schwach, ich werde sowieso meinen Weg gehen.
Genau.
Aber für Sie kam das nicht in Frage. Wieso kam das für Sie nicht in Frage?
Weil ich mir gedacht habe, gut, ich habe jetzt so viele Jahre das Schlimmste durchmachen müssen, das brauche ich in meine Zukunft nicht wirklich auch. Also ich möchte gerne meine Zukunft so leben, wie ich es gerne hätte und nicht, wie Sie es gerne hätten.
Sie haben dann mit 17 oder 18, ich kann das immer nicht so ganz genau rekapitulieren, einen Schritt gemacht, den fand ich ungeheuer beeindruckend und ungeheuer radikal. Sie sind nämlich in einer Situation ins Bad gegangen und haben sich eine Glatze rasiert.
Oh ja.
Ein weiblicher Teenager ist so ungefähr das Letzte, was man eigentlich tun möchte. Wie kam es dazu?
Es war wieder natürlich eine Situation, wo ich von den Haaren gezogen wurde. Und das ist oft passiert. Und ich hatte schon so oft Haarausfall gehabt durch dieses von den Haaren ziehen, durch die ganze Wohnung zerren. Und ich hatte es satt. Ich habe mir gedacht, warum soll ich die nicht komplett wegrasieren und denen zeigen, ich bin stärker als ihr. Versucht's doch mal jetzt.
Und
womit
dann?
Wollt ihr das jetzt versuchen? Ja, sie waren eigentlich schockiert, nachdem sie mich gesehen haben und hatten das überhaupt nicht erwartet.
Also an den Haaren ziehen war nicht mehr, aber der Rest ging weiter.
Ja, klar.
Die Szene, über die wir zu Beginn gesprochen haben, die hat sich ja im Grunde genommen ereignet im Kampf um diese geplante Zwangsehe mit dem Cousin ihrer Mutter. Und sie kamen dann wieder in die Familie. Sie schildern in ihrem Buch, dass überhaupt nicht mehr mit ihnen gesprochen wurde. Also sie wurden komplett
ignoriert.
Ja.
Ich denke mal, weil sie gesehen haben, dass ich kurz davor war, wirklich auszubrechen, haben sie das dieses Mal auf eine andere Art und Weise versucht, mit dem Ignorieren. Sie haben mich komplett alle ignoriert. Ich durfte weder raus noch ein Handy tragen und war eigentlich, ich denke mal, 2-3 Monate zu Hause in der Situation.
Also sie hatten gar keinen Kontakt mehr zur Umwelt und es redete auch keiner mit ihnen.
Nein.
Das ist der Punkt, wo sie mürbe geworden sind.
Ja.
Sie schildern das hier in Ihrem Buch sehr eindrucksvoll. Ich wollte Sie bitten, mal eine Passage zu lesen.
Nach 2 Monaten war ich am Ende. Ich konnte es nicht mehr hören. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich war fix und fertig. Jeden Tag dieser Druck. Als die Familie abends wieder beisammen saß und wir gerade essen wollten und meine Mutter schon wieder mit dem Thema Imad anfing, da ließ ich meine Gabel fallen, stützte meinen Kopf auf meine Hände ab und flüsterte nur noch einen Satz. »Macht doch, was ihr wollt«, sagte ich. »Was soll das bedeuten, Eileen?« Ich schwieg. Ich hörte in mich hinein. Da war nichts mehr. Ich war leer. Sie hatten es geschafft. Sie hatten mich gebrochen.
Und auf dieser Basis wurde diese Ehe geschlossen.
Genau.
Wie war die Ehe für Sie?
Fürchterlich.
Inwiefern?
Ich habe eigentlich mich und alles andere in dem Moment aufgegeben.
Aber dieser Mann hat Sie nicht geschlagen, sondern er hat Sie, ja, Sie waren ihm völlig egal, oder?
Mhm.
Ist immer noch unheimlich schwer, darüber zu sprechen.
Ja, wenn man an diese Situation denkt, in der ich dann halt in der Zeit war, hätte ich nicht gewusst in der Zeit, dass Selbstmord im Islam verboten ist, hätte ich wirklich Selbstmord begangen.
Dieser Mann wollte Sie eigentlich nur heiraten wegen der Papiere. Sie hatten einen deutschen Pass und es ging nur. War Ihrer Familie klar, dass dieser Mann Sie nur wegen der Papiere wollte?
Nein.
Und was ich nicht ganz verstanden habe, Sie waren dann standesamtlich und nach islamischem Recht mit ihm verheiratet.
Genau.
Aber Sie wohnten noch zu Hause. Die Ehe wurde noch nicht praktiziert.
Nein, nein.
Der kam nur jeden Tag und besuchte Sie.
Genau. Erstmal so lange, bis er eine Wohnung gefunden hat, damit er mit mir sozusagen zusammenzieht.
Das heißt, eine gute Seite hatte die Situation, Sie mussten nicht mit ihm ins Bett.
Ja, Gott sei Dank. Und ich habe auch versucht, das so sehr wie möglich in die Länge zu ziehen, damit ich auch nicht mit ihm zusammenziehen muss.
In der ganzen Zeit, ich kann das nicht ganz genau einordnen, passierte was ganz Wichtiges, nämlich Sie lernten einen Menschen kennen, in den Sie sich wirklich verliebten. Können Sie über diesen Menschen und über das, was damals passierte, was sagen?
Ich kann nur sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so einen Menschen kennengelernt oder gesehen. Er ist einfach ein unglaublicher Mensch. Er hat so viel mit mir durchgemacht und musste so viel ertragen. Ich weiß nicht, wenn ich in seiner Situation wäre, ob ich das alles mitgemacht hätte.
Jedenfalls hatte er gar keine Chance bei ihren Eltern, weil, und das ist jetzt wirklich ein bitteres Bonbon, er damals mit Drogen handelte und ihre Eltern wussten das. Wieso haben Sie sich damals als jemand, der so die Gebote des Islam ernst nahm und versuchte, so sauber wie möglich zu leben, so wirkt es auf mich, wieso haben Sie sich in einen jungen Drogendealer verliebt?
Man sagt ja, Gott ist barmherzig, verzeiht. Es gibt schlimmere Sünden, als mit Drogen zu dealen, sage ich mal. Und klar, ich bin total dagegen, bis jetzt. Ich habe kein Verständnis dafür. Aber in der Zeit, wo ich ihn kennengelernt hatte, war er neu in Deutschland. War ganz alleine, ohne seine Familie. Er war selber noch jung und geriet an die falschen Leute. Wo ich ihn kennengelernt hatte, habe ich gemerkt, dass da ein ganz anderer Mensch hintersteckt, als der, der er sich halt ganz am Anfang ausgegeben hat. Ich habe halt in ihm etwas gesehen, was alle anderen halt nicht gesehen haben.
Hat sich bewahrheitet.
Genau.
Sie sind heute mit ihm tatsächlich verheiratet.
Ja.
Aber damals dealte er und Sie haben ihm gesagt, er muss es aufhören. Aber Sie haben verstanden ein bisschen seine Notlage. Im Grunde hatte er keine Möglichkeit, sonst an Geld zu kommen, um es nach Hause an seine Familie zu schicken.
Genau.
Deswegen hatten Sie ein gewisses Verständnis dafür.
Genau.
Sie hingen nun also in dieser ungewünschten Ehe mit Imad.
Mhm.
Und ich verstehe das so, der tat Ihnen nichts Böses, aber Sie fühlten sich unglaublich verachtet.
Oh ja.
Wodurch kam das?
Sein Verhalten mit mir. Er sprach ja nicht wirklich mit mir, er telefonierte nicht wirklich mit mir, er hat mir nicht wirklich Interesse gezeigt oder sowas.
Und Sie fühlten sich völlig missachtet und eigentlich auch, um es mal drastisch zu sagen, total verarscht.
Oh ja.
Und Sie haben die Ehe ernst genommen. Für Sie war die Ehe eine Institution, die Sie sehr ernst nahmen.
Genau.
Sie haben dann in der Zeit aber auch eine Ausbildung gemacht. Was haben Sie da gelernt?
Modeschneiderin.
Haben Sie das richtig gelernt?
Ich hatte die Ausbildung nach einem halben Jahr wieder abgebrochen. Durch den ganzen Stress, den ich zu Hause hatte, war es mir gar nicht mehr möglich, weiterzulernen. Also meine Eltern wollten mich eigentlich schon in der 10. Klasse raus aus der Schule nehmen. Ich habe mich dagegen gestellt und habe darum gekämpft, dass ich weiterlernen kann. Ich hatte den erweiterten Hauptschulabschluss.
Es ist dann etwas weiteres passiert, was sehr schwer war. Sie haben einen alten Freund wieder getroffen, Tarek?
Genau.
Auch ein Palästinenser aus dem Libanon?
Mhm. In der Zeit, wo halt Imad im Libanon war und ich die Schnauze wirklich voll hatte von allem. Ich habe halt einen Freund gebraucht, mit dem ich über alles reden kann, weil mir die Situation alles zu viel war und ich gedacht habe, okay, eine außenstehende Person hat vielleicht einen besseren Überblick, sieht vielleicht Sachen, die ich nicht sehe und kann mir da vielleicht weiterhelfen. Heute bereue ich die Entscheidung, mit ihm gesprochen zu haben.
Also es war so, dass wirklich Sie das Gefühl hatten, Sie haben da einen guten Freund, mit dem Sie offen sprechen können. Und dann hat er Sie an einem bestimmten Punkt in seine Wohnung gelockt und hat Sie vergewaltigt.
Genau.
Sie hatten keine Ahnung, als Sie in diese Wohnung gingen, dass das irgendwie ein linkes Ding war?
Ich habe das nicht im geringsten geahnt, dass er vielleicht irgendwas im Hinterkopf oder Hintergedanken haben könnte, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist ein alter Freund, der kennt meine Brüder, der kennt meine Familie, der kennt unsere Kultur, der kennt unsere Religion. Der würde das niemals machen und der war auch mittlerweile ein sehr guter Freund, der meine ganzen Probleme kannte. Und gerade deswegen, weil er halt meine ganzen Probleme kannte, habe ich nicht gedacht, dass er mich in so eine Situation bringen würde.
Das war quasi das erste Mal für Sie. Er hat Sie sozusagen entjungfernt.
Ja.
Und er hatte keinerlei Unrechtsbewusstsein, auch später nicht, ne? Hat er später jemals begriffen, was er da eigentlich Ihnen angetan hat und wie furchtbar das alles für Sie war?
Bis vor 1-2 Jahren hat er das noch nicht begriffen gehabt.
Also Sie haben noch Kontakt und Sie haben das Gefühl, jetzt so langsam kommt es bei ihm an.
Vor 1-2 Jahren habe ich das letzte Mal ihn gesehen gehabt und mit ihm gesprochen gehabt und ihn versucht, das nochmal klarzumachen, was er da getan hat. Und in dem Moment, wo ich versucht habe, ihm das zu erklären, bin ich natürlich in Tränen zusammengebrochen. Und da hat er erst wirklich gemerkt, was er eigentlich angerichtet hat.
Also er dachte, wenn die mit mir in die Wohnung geht, dann wird sie schon auch wollen.
Ja. Aus dem Grund, weil er gerne eine Beziehung zu mir wollte, hat er das auch getan, weil er sich gedacht hat, okay, dann ist sie gezwungen, mich zu heiraten, weil sie dann keine andere Wahl hat.
Und Sie haben dann tatsächlich diese Möglichkeit auch gewählt. Warum haben Sie das getan und wie ging es Ihnen damit?
Ich habe dann tatsächlich diese Entscheidung getroffen, habe ihn geheiratet, ja.
Warum haben Sie das getan?
In unserer Kultur und bei uns Arabern, sage ich mal, ist es halt so, wenn ein junger Mann eine Frau heiraten möchte, ist sie halt nicht eine Frau, sondern ein Mädchen. Und sie muss halt eine Jungfrau sein. Und ich dachte mir, da heirate ich lieber den Mann, der mich vergewaltigt hat, statt weiterhin bei meinen Eltern zu bleiben. Also es ist zwar schlimm für mich, aber es ist wenigstens eine Person, statt dass es mein Papa und meine Brüder sind.
Das heißt, Ihre oberste Priorität zu diesem Zeitpunkt war, zu Hause rauszukommen.
Genau.
Aber Sie waren ja schon verheiratet mit diesem Imad, der nun gerade verreist war.
Genau.
Wieso konnten Sie nicht einfach sagen, Schwamm drüber und ich bin jetzt mit diesem Imad verheiratet?
Naja, ich habe ja versucht, mit ihm zu sprechen. Aber wo ich gesehen habe, dass es ihm überhaupt nicht um mich geht und dass es ihm halt nur um die Papiere geht. Ich meine, wenn ich einen Cousin heirate, wird er natürlich, meine Eltern sagen, eure Tochter war keine Jungfrau und weiß ich, was sie da getrieben hat. Und ich dachte mir, dieser alte Freund, es ging ihn ja trotzdem um mich. Es ging ihn ja nicht um Papiere oder um irgendeinen Gegenstand oder irgendwas anderes. Habe ich gesagt, er wird mich wenigstens beschützen für die erste Zeit, in der ich mich von meiner Familie trenne. Weil es ist auch nicht einfach für mich gewesen, dass ich das wirklich durchziehe und von meinen Eltern rausgehe.
Gut, und Sie haben dann mit diesem Imad gesprochen und er hat dann eingewilligt unter der Voraussetzung, dass Sie standesamtlich, also nach bürgerlichem Recht verheiratet bleiben, sodass er seine Papiere kriegt. Und dann haben Sie Tarek geheiratet, das setzte aber der komplette Terror ein eigentlich aus ihrer Familie.
Das hatte ich auch schon geahnt.
Sie haben ihm halt die Wahrheit gesagt, dass sie vergewaltigt worden waren und der hat es dann aber irgendwie ihrer Mutter erzählt und ihre Familie hat dann gegen die Familie von Tarek den totalen Terror gestartet.
Genau.
Das sind Clan-Auseinandersetzungen gewesen, die sind, glaube ich, in Berlin richtig Medienthema gewesen.
Oh ja.
Manches, was Sie da schildern im Buch, klingt wirklich nach furchtbarsten Massenschlägereien.
Es war auch so.
Ja.
Es kam auch zu Messerstechereien.
Und es war auch wieder so, dass Sie schwerster Gewalt ausgesetzt waren, bevor dann die Familie von Tarek Sie da rausholte aus Ihrer
genau.
Familie. Liebe Frau Seid, was ich nicht verstehe, das, was Sie schildern, ist so viel Gewalt und so brutal. Wie erklären Sie sich das? Wie ist diese Familie so paranoid, so gewalttätig, so extrem geworden? Welche Faktoren kamen da zusammen?
Also es war einfach für die unmöglich zu begreifen. Die jüngste Tochter macht einfach, was sie gerne möchte und hört nicht auf uns, macht nicht das, was wir wollen und macht nur das, was sie möchte, hört sozusagen nicht auf unser Wort. Das war schon für die, als ob ich den die Männlichkeit, sag ich mal, genommen habe oder so.
Ja, aber Moment mal, ich kenne viele Eltern, die schockiert sind, auch arabische Eltern oder türkische Eltern, die schockiert sind, weil ihre Töchter eigene Wege gehen. Aber ich habe ein solches Ausmaß von Gewalt einfach nirgends erlebt.
Meine Mutter hat ständig mein Papa und meine Brüder gehetzt, weil sie es nicht wahrhaben wollte, dass erstens ich vergewaltigt wurde. Das war natürlich auch schwer für sie. Allerdings, wenn ihr Verhalten mit mir anders wäre, wenn ich nicht Angst haben müsste, dass mich jemand auf der Straße sieht und ich Ärger von meiner Familie bekomme oder wieder geschlagen werde, dann wäre ich auch nie in die Wohnung gegangen.
Also, in die Wohnung von Tarek?
Genau. Ich hätte mich auch nie mit ihm dann halt bei ihm zu Hause getroffen. Ich hätte mich draußen vielleicht irgendwo mit ihm getroffen, wo halt Leute sind, wo halt nichts passieren kann. Und das war halt schwierig für meine Mutter zu verstehen, wie es dazu kam, dass ich vergewaltigt wurde. Und sie hat auch gemerkt, dass ich schon an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich lebe lieber mit diesem Menschen, der mich vergewaltigt hat, statt mit euch. Und das war für sie auch so unbegreiflich, dass sie gesagt hat, ich werde alles Mögliche tun, dass sie wieder zurück zu mir kommt.
Und bevor Sie in die Familie von Tarek gingen, waren Sie also so schlimmer Gewalt ausgesetzt? Also Sie wurden eingesperrt, Sie kriegten das Handy abgenommen, Sie kriegten nichts zu essen, nichts zu trinken. Und als Tareks Mutter und Schwester kamen, um Sie abzuholen, haben Sie Ihren Zustand gesehen und haben die Situation begriffen, haben die Polizei geholt.
Genau.
Und da haben Sie eine sehr nette Polizistin kennengelernt.
Ja.
Wie war das mit dieser Polizistin? Wie war die zu Ihnen? Was hat die gesagt?
Das war eine Kriminalpolizistin und sie hat mich ermutigt und mir eingeredet, ich soll stark bleiben, ich soll das nicht auf mich sitzen lassen, ich soll das machen, was mir gut tut. Also sie war eigentlich für mich da, in der Zeit, wo ich wirklich eine Person gebraucht habe, die mich bestärkt, die mich ermutigt, die mir hochhilft, sage ich mal. Also ich war ja in einem Punkt, wo ich wirklich mich, mein Leben eigentlich komplett alles aufgegeben hatte und einfach nur noch erstmal raus wollte. Ja, und die Polizistin hat mich dann eine Zeit lang begleitet.
Und die hat einen Satz gesagt, der mich ein bisschen erschrocken hat. Die hat gesagt, Aileen, wir haben hier viele Frauen wie Sie. Es gibt Wege.
Oh ja.
Und das sehen Sie auch so, dass es viele Frauen gibt wie Sie in Deutschland oder in Berlin, die sowas durchmachen?
Ja. Es werden viele Frauen unterdrückt. Es werden viele Frauen misshandelt. Das Problem ist, dass vielleicht 10% davon sich trauen, ihr Mund aufzumachen. Ich meine, ich war eine von den Personen, die sich nicht getraut hat, zu reden, jemanden von außen zu sagen, was bei mir zu Hause geschieht, bis ich dann 19 wurde.
Mit 19 hatten Sie den Kontakt zu der Polizei, wo Sie dann offen gesprochen haben und offen.
Das war das erste Mal, wo ich dann angefangen habe zu reden und wo ich dann trotzdem wieder eingeknickt bin und da geblieben bin.
Mhm. Wir sind ja jetzt schon später. Wir sind ja jetzt schon nicht mehr bei dem Einknicken und da bleiben. Wir sind ja jetzt schon bei Tarek.
Mhm.
Diese Ehe war gar nicht so übel. Sie schreiben, Tarek war mir trotz der Vergewaltigung als Ehemann angenehmer als Imad. Körperliche Gewalt war ich gewohnt. Damit konnte ich mehr oder weniger gut umgehen. Doch an Imads Gleichgültigkeit wäre ich zerbrochen. Was war anders in der Familie von Tarek? Was gefiel Ihnen?
Er hatte Schwestern, die kein Kopftuch getragen haben, die offen bekleidet waren, wo das nicht schlimm für die war, dass die Schwestern offen gekleidet sind, wo bei mir trotz Kopfbedeckung und trotz langer Kleidung ich ständig angemeckert wurde und das gehört sich nicht und das gehört sich nicht. Sie durften in den Schwimmbad, sie durften Bikini tragen. Das war ganz normal bei
ihnen. Und es wurde geredet in dieser Familie, hatte ich den Eindruck. Ne? Man sprach miteinander.
Genau. Sie sprachen sehr viel miteinander. Es wurde nicht aneinander vorbeigeredet oder sie sprachen miteinander und sie lebten miteinander. Nicht aneinander vorbei oder die Jungs durften ihr Leben leben und die Mädchen mussten irgendwie zurückstecken oder so.
Mhm. Sie haben sich trotzdem zur Trennung von Tarek entschieden. Warum?
Erstens habe ich ihn nicht aus Liebe geheiratet. Der Grund hat eine große Rolle gespielt, warum ich ihn überhaupt geheiratet habe. Dieser Streit, der ständig gewesen ist zwischen meiner Familie und seiner Familie, war auch ein großer Grund, sage ich mal. Messerstechereien, Massenschlägereien und die würden niemals mehr aufhören mit dem ganzen Streit und mit dem allen, bis ich mich von ihnen trenne.
Sie haben seinen Vater überfallen, Sie haben seinen kleinen Bruder überfallen.
Sein Bruder ist fast gestorben an den Messerstichen. Und mit der Treue hatte er das auch nicht. Was hielt mich denn an ihn?
Sie haben sich eine Musik gewünscht.
Genau.
An die Zeit. Und zwar heißt das Stück Steh auf, Mädchen.
Ja.
Wann haben Sie das kennengelernt? Die Sängerin heißt Eule.
Genau. In meine schwerste Zeit habe ich das halt gebraucht, dass mir jemand sagt, steh auf. Also steh auf, Mädchen, und mach was.
Ist das ein älteres Lied? Ist das schon so lange Ihre Hymne?
Neues Lied, das ist jetzt nicht so alt, aber das Lied hat mich an meine Zeit zurückerinnert, wo ich wirklich gebraucht habe, dass mir jemand sagt, steh auf.
Wir hören jetzt Steh auf, Mädchen von Eule.
Der Himmel über der Stadt wird immer grauer und grauer. Wie die Tage vorbeiziehen. Nichts scheint von Dauer. Hast den Weckruf verpasst, stolperst in diesen Tag. Du eckst hier und da an und trittst neben den
Steh auf, Mädchen, das war die Sängerin Eule und gewünscht hat sich diese Musik Eileen Zeit, die das Buch geschrieben hat, Der Familie entkommst du nicht, mein verzweifelter Kampf gegen die Zwangsehe. Sie hören den Talk auf NDR Info. Eileen Zeit, Sie haben da unheimlich schlimme Entwicklungen durchgemacht, aber man hat das Gefühl, Sie sind sich auf irgendeine Art immer innerlich treu geblieben.
Ja, ich habe immer auf meine innere Stimme gehört und das war zwar auch immer das, was mich in diese Situation gebracht hat, in diese schlimmen Situation gebracht hat, aber hinterher war ich immer erleichtert. Ich habe mich immer besser gefühlt, weil ich mich durchgesetzt habe und meine innere Stimme täuscht mich nie.
Sie haben sich dann von Tarek scheiden lassen und sind ins Frauenhaus gezogen. Angesichts der extremen Gewalttätigkeit und der Drohung ihrer Familie ging das auch gar nicht anders. Also ihr Bruder hat ihnen dann noch mit dem Säureanschlag gedroht und alle möglichen Morddrohungen. Also es war grauenhaft. Und dann ist etwas passiert, was die Situation sehr radikal verändert hat. Nämlich ihr Vater wurde schwer krank.
Ja.
Was passierte da? Ihr Vater bekam Knochenkrebs.
Genau. Er wurde halt krebskrank. Und ich war in der Zeit noch im Frauenhaus, wo ich das erfahren habe. Meine Schwester hat da mit mir gesprochen und mir hat gesagt, dass er am Weinen ist, dass er Sehnsucht nach mir hat. Ja, daraufhin habe ich ihr gesagt, also ich kann mich gerne bei ihm melden. Und habe ich dann auch getan.
Erzählen Sie, wie war das nach allen diesen furchtbaren Kämpfen?
Ich hatte ihn angerufen. Und nachdem ich ihm halt meinen Namen gesagt habe, wurde es erstmal ruhig zwischen uns. Er fing an zu weinen und ich fing dann auch an zu weinen. Und dann hat er gefragt, ob er mich sehen darf. Und da hat er mich zum ersten Mal in sein Leben gefragt, ob er etwas darf.
Und dann?
Ja, da habe ich ihm gesagt, klar, du bist und bleibst mein Papa.
Und dann haben Sie sich getroffen?
Ja.
Und wie war das?
Ich habe ihm aber gesagt, dass er alleine kommen soll, dass ich niemand anderen sehen möchte, dass ich noch zu sehr verletzt bin von dem, was passiert ist. Ja, dann haben wir uns in einem Park getroffen und er kam dann tatsächlich auch alleine. Und ich hatte zwar Angst, immer noch, weil ich meiner Familie nicht mehr vertrauen konnte, bin dennoch dahin gegangen, weil diese Sehnsucht sehr groß war und ich gesagt habe, mein Leben ist sowieso vorbei. Ich hatte mich ja zu dem Zeitpunkt aufgegeben und habe gesagt, Hauptsache ich sehe meinen Papa, bevor ihm irgendwas passiert. Und wo ich dann da ankam, saß er da auf der Bank mit so einer Kompresse um seinen Hals, weil er halt diese OP hatte. Und wir haben uns erstmal umarmt und ich glaube so ungefähr 10, 15 Minuten einfach nur geweint, alles rausgelassen, bis wir dann überhaupt ein Wort miteinander reden konnten. Es war ein sehr schwieriger Moment und wir hatten dann angefangen miteinander zu reden und ich habe versucht ihm zu erklären, dass niemand mit mir gesprochen hat, dass niemand versucht hat zu verstehen, warum ich was tue. Ich habe versucht, stark zu bleiben und nicht wieder einzuknicken und habe es dann auch durchgezogen. Egal wie groß die Sehnsucht wurde, habe ich trotzdem versucht, mich durchzusetzen und über mein Herz rüber hinweg zu schauen.
Aber es kam dann doch zu einer Versöhnung mit Ihrem Vater.
Ja, nachdem sie gesehen haben, dass ich dazu stehe und dass ich meine Meinung nicht ändere, ja.
Dass sie ihren Weg gehen.
Genau.
Es gab eine Situation, wo ihr Vater im Grunde genommen, so habe ich das im Buch verstanden, eine Wende vollzogen hat. War das so ein bisschen angesichts seiner schweren Krankheit, dass er sein Leben neu anguckte? Und er hat sich doch dann auch regelrecht entschuldigt bei Ihnen und zu Ihnen bekannt, oder?
Ja, an dem Tag, wo ich zum ersten Mal zu meinen Eltern nach Hause ging und alle sich dort versammelt haben und mein Onkel reinkam und angefangen hat zu meckern und so, an dem Tag hat er alle rausgeschmissen. Und hat
gesagt, Sie mit einem Blitzen in den Augen noch heute.
Ja, ich war sehr überrascht und es hat mir gut getan zu sehen, dass jetzt endlich eine männliche Person und das auch noch mein Papa und nicht einer von meinen Brüdern oder so, endlich zu mir steht.
Was hat er denn nun gesagt, wieso er das plötzlich anders sieht?
Den Grund hat er nicht gesagt, aber nachdem ich ausgeflippt bin und angefangen habe, um mich herumzuschlagen, ich habe mich gegen alle gestellt. An dem Tag habe ich mich wirklich gegen alle gestellt. Mein Onkel hat mich an meinen Arm gepackt und da sind bei mir alle Sicherungen durchgebrannt. Ich habe ihn von mir weggestoßen und habe angefangen
zu brüllen.
Zu brüllen, zu schreien, zu weinen gleichzeitig, weil ich diese ganze Wut und alles ist in mir hochgekommen. Und ja, ich habe angefangen zu schreien durch die ganze Wohnung und denen gesagt, keiner, wirklich keiner fässt mich je wieder an und ich möchte jetzt gehen.
Und das ist der Punkt, wo Ihr Vater kapiert hat, er muss auf Sie eingehen.
Genau.
Und dann hat er die anderen zur Ordnung gerufen sozusagen und hat gesagt, lass mal die Aileen in Ruhe.
Genau, er hat die alle rausgeschmissen, er hat die alle angeschrien, die sollen alle verschwinden. Und das war so ein arabischer Sprichwort, ihr seid draußen und sie ist hier drinne. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass er wirklich zu mir steht. Und er hat halt auch gesagt, ich soll einfach auf niemanden mehr hören. Ich soll einfach das tun, was ich für richtig halte.
Das ist schon erstaunlich, ne? Ich verstehe das so, dass die Krankheit bei ihm wirklich den Kronleuchter angeknipst hat, ja. Irgendwie. So sehen Sie das auch.
Mhm.
Und die Tatsache, dass Sie sehr klar waren.
Ja.
Sie haben sich dann sehr intensiv um Ihren Vater gekümmert und sich komplett mit ihm ausgesöhnt.
Genau.
War das für Sie schwer?
Inwiefern schwer?
Naja, ich meine, da war jahrelang der Horror für Sie passiert. Es würde viele Menschen geben, ich weiß nicht, ob ich es könnte, danach überhaupt noch mal auf jemanden zuzugehen.
Ich habe meinen Vater vom ersten Tag an, wo er mich in Schutz genommen hat, verziehen. Zu 100% verziehen. Ich habe ihm auch nie die Schuld gegeben für das, was passiert ist. Es gab so viele Menschen, die Einfluss hatten. Es gab so viele Situationen, die unverständlich waren, wo wir uns nicht ausgesprochen hatten. Und ich habe ihm nie wirklich die Schuld gegeben. Er, meine Mutter. Und sie hätte ihn Gutes einreden können, aber sie hat ihn Schlechtes eingeredet.
Also Sie sehen Ihre Mutter schon in erster Linie so in dieser Rolle derer, die eigentlich gehetzt hat.
Genau.
Sie sagen, die Familie hat mir Schlimmes angetan aus guten Absichten. Nichts geschah aus böser Absicht, steht in Ihrem Buch. Da bin ich doch ziemlich gestolpert. Also, was Sie schildern, ist teilweise ein solcher Sadismus und eine solche Freude an der Demütigung oder auch der Neid auf Ihre Freiheit. Und ich achte Ihren Willen sozusagen, Ihren Frieden mit Ihrer Familie zu machen. Trotzdem bin ich sehr irritiert, dass Sie schreiben, es war alles aus gutem Grund. Also ich meine, da war doch so viel Niedertracht und so viel furchtbare Quälerei ihm gegenüber.
Ja, sehr viel. Bin ich ehrlich und sieht man, liest man. Die Sache ist, sie wollten, dass ich verheiratet bin, dass ich mit einem Menschen zusammenlebe, eine Familie gründe und dass ich auch mit diesem Menschen glücklich bin. Nur sie hatten Angst, dass ich oder meine Entscheidung die falsche ist, dass ich mich für einen Mann entscheide, weil sie auch wussten, dass Mahmoud mit Drogen gearbeitet hat. Haben sie sich gedacht, Drogendealer oder lieber ein Student? Das war, wo ich mit 16 halt verlobt werden sollte. Der war Student, der Cousin meiner Mutter hatte nichts mit Drogen zu tun, war Ingenieur. Und sie haben das immer so gleichgestellt. Lieber ein Drogendealer oder ein Ingenieur? Lieber ein Drogendealer oder ein Student? Lieber ein Drogendealer oder so? Also das war das. Ich weiß, dass sie eine gute Absicht hatten. Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, das war eine schlechte.
Haben Sie sich auch mit Ihrem Bruder aussöhnen können? Mit Ihrem großen Bruder, der Sie so gequält hat?
Ich habe ihm alles gesagt, meine Meinung gesagt. Ich habe ihn versucht zu erklären, warum ich was getan habe. Aber mittlerweile rede ich nicht mehr mit ihm.
Sie sind heute glücklich verheiratet. Sie haben tatsächlich dann ihren Weg aus allen diesen Bedrängnissen herausgefunden und haben Mahmoud geheiratet. Und Sie sagen, Sie sind sehr glücklich mit ihm?
Ja, ich bin überglücklich.
Und Sie arbeiten inzwischen als Dolmetscherin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Genau.
Sie haben irgendwo geschrieben, dass Sie mehr tun, als dann nur zu dolmetschen. Was tun Sie da?
Also ich bin halt freiberufliche Dolmetscherin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ja, aber ich habe viele Situationen, wenn ich halt dolmetsche mit Frauen, wo ich merke, die werden unterdrückt. Beispielsweise eine Situation, wo eine Frau gekommen ist und eine Anhörung stattgefunden hat und sie dann in Tränen zusammengebrochen ist und gesagt hat, mein Mann droht mir, mir die Kinder wegzunehmen, sobald er die Aufenthalt bekommt. Also es gibt so einige solche Situationen, wo die halt geschlagen werden.
Und was tun Sie da?
Ich versuche, denen zu helfen.
Wie?
Ich habe ja einiges durchgemacht und aus meiner Erfahrung versuche ich, denen zu helfen. Wenn ich sehe, dass da wirklich kein Ausweg ist, dann versuche ich, die zu ermutigen, zu bestärken. Ich meine, in unserer Religion steht ja nirgendwo, dass eine Frau unterdrückt werden soll. Es steht auch nirgendwo, dass eine Frau keine Rechte hat. Im Gegenteil, eine Frau hat Rechte und sollte auch dazu stehen und für ihre Rechte kämpfen.
Wenn man Ihr Buch liest, macht man sich ja seine Gedanken über das Thema Familienzusammenführung. Weil zweimal die Situation ist, dass Sie zwangsverheiratet werden an einen Mann, wo es ausschließlich um die deutschen Papiere geht. Wie sehen Sie denn die Flüchtlinge, die Sie jetzt erleben? Wie viel Schmu erleben Sie denn, der genau auf diese Art läuft?
Es sind nicht so viele, die reden. Ich merke das, aber die trauen sich halt nicht zu reden. Es sind aber schon einige.
Also die Frauen trauen sich nicht zu reden?
Es gibt auch Männer.
Die zwangsverheiratet werden?
Ja.
Für die Papiere?
Ja.
Also man kann sagen, das Phänomen hat schon größere Ausmaße und es passiert im Wesentlichen unter jeder Ebene der Wahrnehmung.
Genau. Also ich war auch überrascht, dass ich auch Männer erlebt habe. Entweder Männer, die auch Gewalt ausgesetzt sind in der Familie oder wie gesagt auch zwangsverheiratet werden.
Wie optimistisch sind Sie denn, was die Integrationsfähigkeit dieser Familien betrifft? Also ich meine, Ihre Familie hat die Berliner Polizei über Jahre in Atem gehalten.
Mhm.
Wie sehen Sie die Chancen?
Also ich muss sagen, heute ist es einfacher, weil es wird heute viel Wert auf Integration gelegt. In der Zeit, wo wir nach Deutschland kamen, war es sehr schlecht. Ich meine, 10 Jahre in Deutschland zu leben, weder lernen zu dürfen noch arbeiten zu dürfen, ist schon heftig. So gewöhnt man sich an diese Situation, die man jetzt diese Zeit dann hier lebt.
Die Leute sind im Grunde rausgewachsen aus jedem normalen Arbeitsverhältnis,
genau,
und Sozialverhältnis.
Genau. Ich meine, wenn ich jetzt komplett in ein neues Land gehe und dort leben möchte, wenn ich da ankomme und in eine Situation 10 Jahre gefangen bin, dann gewöhne ich mich ja dran. Heutzutage ist es natürlich viel besser und viel einfacher, weil es vielleicht 1-2 Jahre dauert, allerhöchstens 3. Die Chance, dass man lernen darf, ist schon viel höher als damals.
Wie groß ist die Bereitschaft? Sind das überwiegend syrische Familien, mit denen Sie zu tun haben?
Also syrische Familien, irakische Familien. Aber bei den syrischen Familien ist es mir aufgefallen, dass die Bereitschaft sehr hoch ist. Ich glaube, 90% von den Leuten, mit denen ich eine Anhörung hatte, waren gelernt, schon von Syrien her aus. Also ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, dass die fast alle studiert, gelernt haben, eine Ausbildung hatten.
Das war bei Ihrer Familie auch nicht der Fall.
Nein.
Also Ihre Familie waren eher schon einfache, sind einfache,
genau,
Menschen. Da haben Sie schon inzwischen die höhere Bildung mit Ihrer,
ja,
Fähigkeit zu,
also,
dolmetschen.
Meine Mama und mein Papa haben auch, glaube ich, nur bis zur 4., 5. Klasse gelernt. Also selbst Lesen und Schreiben war für die auf Arabisch nicht einfach. Und wenn sie direkt, wo sie hier nach Deutschland kamen, Hilfe bekommen hätten und die Chance bekommen hätten, wenigstens zu lernen, wenn nicht zu arbeiten, dann denke ich, hätte ich eine andere Situation in meiner Familie gehabt.
Frau Said, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Das, was Sie da alles erlebt haben, das waren eigentlich so rund 10 Jahre ziemlicher Horror. Wie verfolgt Sie das heute?
Mit Albträumen. Es ist nicht mehr so schlimm wie vorher, aber die sind immer noch da.
Und Ihre Familie, Ihr Vater ist dann gestorben. Sie haben ihn eigentlich bis zu Ende betreut.
Ja.
Im Unterschied zu den anderen.
Mhm.
Aber der Rest der Familie, der noch lebt, hat seinen Frieden mit Ihnen gemacht und akzeptiert Ihren Lebensstil heute?
Ja, Gott sei Dank. Ich bin froh. Ich habe zwar einiges durchmachen müssen und ertragen müssen, aber es hat sich gelohnt. Ich kann jetzt den Rest meines Lebens in Frieden leben.
Herzlichen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.